Serie über Josua hat den Gesamttitel Ein Versprechen wird ausgelebt. Wir hatten den ersten Teil, Ein Versprechen wird wahr, wo es darum ging, dass eben das Volk in sein Land hineinkam. Eine lange gemachte Verheißung Wirklichkeit wurde. Und ich habe die heutige Predigt überschrieben mit einem erkämpften Platz für jeden. Ursprünglich hieß es einen Platz für jeden, aber ich habe gemerkt, in diesem Kapitel, in dem wir uns befinden, da geht es eben auch um Kampf und deshalb einen erkämpften Platz für jeden. Nach der Eroberung von Jericho und Ai wurden durch die Kriegszüge, die gingen in den Süden erstmal und dann danach in den Norden, wurde die ganze militärische Macht der Kananiter, der unterschiedlichen Stadtkönigreiche, die große Gebiete umfassten, wurde vernichtet. Aber das hat nicht bedeutet, dass die das Land schon eingenommen hatten. Die waren immer noch auf einem Haufen und jetzt musste es verteilt werden, eingenommen werden, wirklich darin gelebt werden. Und darüber berichtet nun Kapitel 13 bis 19. 6 Kapitel. Die gucken wir uns heute an. Wenn wir das machen, dann sind wir heute Abend noch da. Deshalb überfliegen wir heute, wenn es interessiert, es ist sehr viel davon beschrieben, welcher Stamm, welches Gebiet, mit welchen Städten, alles akribisch aufgelistet. Es wird berichtet, wie Josua Landvermesser quasi ausschickt, um das Land nochmal so richtig zu katalogisieren, um es dann entsprechend der Größe der Stämme dann gerecht zu verlosen, jedem Stamm entsprechend seiner Größe das Ganze zu geben. Und wenn man die Karten anschaut, das ist diese Gesamtkarte von Israel, wie das ausgelost worden ist, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen, dann stellt man fest, das ist ein relativ großes Gebiet. Und es gibt unterschiedliche Karten und wenn man die nebeneinander legt, dann ist man ein bisschen verwirrt. A, über die Grenzziehung und B, darüber, dass scheinbar unterschiedliche Gebiete eingenommen worden sind. Die unterschiedliche Grenzziehung liegt daran, dass man nicht immer wusste, wo die Stadt, auf die sich die Grenzziehung bezog, tatsächlich liegt. Ja, über so circa 300 Jahre etwa, 3400 Jahre hinweg, hat sich dann manche Grenze verschoben oder manche Stadt wurde abgebrannt und irgendwo anders wieder aufgebaut und mehrere Städte gab es mit demselben Namen. Deshalb ist es schwierig, da immer genau die Grenze zu ziehen. Aber man kann sagen, dass in etwa die Gebiete, wie sie hier beschrieben sind, auch etwa die Siedlungsgebiete sind. Was auch verwirrend ist, ist, dass wir hier zum Beispiel deutlich kleinere Gebiete haben. Man sieht es jetzt hier von der Farbgebung nicht so gut. Hier sieht man es bei Juda und Simeon, sieht man es etwas, dass die Grenzen sind das Grüne, ja, dass die Grenzen viel größer waren als das, was dann später bewohnt worden ist. Und das verwirrt etwas. Aber das liegt daran, dass letztendlich eben jeder Stamm unterschiedlich mit seiner Berufung umgegangen ist und wie er das Land eingenommen hat. Und es liegt auch daran, dass oft Sünde ins Land kam, die Leute sich eben nicht an Gottes Ordnung gehalten haben und Gott ihnen dann eben auch nicht den Segen gegeben hat, sie zu unterstützen in der Landnahme, im Erobern der Städte, die ihnen eigentlich gehört haben. Ein Problem waren zum Beispiel die Philister hier, das ist ihr Gebiet und es geht ins Land Juda und ins Land von Dan und die waren über 400 Jahre etwa oder noch länger, waren die wie ein Stachel in der Seite von Israel. Die haben die ständig gepiesackt, weil es den Juden, also dem Volk, nicht gelang, die wirklich auszutreiben. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, im Prinzip sind es diese 6 Kapitel. Also wie ein Stamm sein Gebiet oder einzelne ihr Gebiet eingenommen haben, das hing auch sehr stark eben von ihrem Glaubenslevel, von ihrer Art, wie sie mit Dingen umgegangen sind, wie sie die Sache angegangen sind, hing das zusammen. Und wir schauen uns heute einen an, bei dem das deutlich wird. Eine Person, die deutlich macht, hier ist ein Unterschied. Und zwar geht es um Kaleb. Als es um die Landverteilung geht, da ist Kaleb sofort auf dem Plan und sagt, hallo, ich habe hier was anzumelden. Erinnert ihr euch noch? Da war was. Josua, denk mal 40 Jahre zurück. Du und ich, wir waren mit den anderen 10 Kundschaftern in Israel und wir haben, entgegen den anderen 10 Kundschaftern, wir haben einen guten Bericht zurückgebracht. Wir haben gesagt, wir können das Land einnehmen. Und die anderen haben gesagt, unmöglich, wir können es nicht. Und weil wir, du und ich, Josua, weil wir diesen guten Bericht zurückgebracht haben und weil wir Gott geglaubt haben, deshalb hat Gott uns ausgenommen aus dem Gericht, was über das ganze Volk kam. Dass nämlich alle erwachsenen Männer bis zum 20. Lebensjahr einschließlich das Land nicht erreichen sollten. Die sollten in der Wüste sterben. Und du, Josua, du weißt genau, was Gott mir damals versprochen hat. Josua wird erinnert durch Kaleb in Josua 14,9. Da schwor Mose an jenem Tag und sprach, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein. Für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Josua erinnert, Kaleb erinnert Josua nicht nur daran, hey, gib mir dieses Land, darauf habe ich ein Anrecht, sondern er ist auch bereit, etwas dafür zu tun. Er will darum kämpfen. Er sagt nämlich, und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen. Ich bin noch dran. Wie er mir zugesagt hat, es sind nun 45 Jahre her, ja, 40 Jahre in der Wüste plus inzwischen 5 Jahre vergangen, wo sie gekämpft haben. Es sind 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose gesagt hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tag, an dem da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus und einzugehen. Das ist mit 85 Jahren so fit sein wie mit 40. Das wünscht man sich, ja. Das wünscht sich auch der Jürgen, gell? Aber der war lange fit, kann ich euch sagen. Der war lange fit und hat hier im Altbau alles verputzt und gestrichen. Dass seine Gesundheit und Kraft zu erhalten geblieben war, stellte mit Sicherheit ein besonderer Segen für Kaleb dar. Und war auch ein beständiges Zeichen. Ja, er hat, Josua und er, die haben gelebt. Alle anderen überlebt, alle anderen sind gestorben. Jedes Mal, guckt euch die zwei an, die leben immer noch. Guckt euch zwei, mit denen muss was Besonderes sein. Ja, und dann, ja, wisst ihr nicht, das waren die zwei Kundschaften, die Gott geglaubt haben. Deshalb leben die noch. Gott hatte sein Wort wahrgemacht, er würde lebend und aktiv die sich erfüllende Verheißung Gottes erleben. Ja, Gott hat, das war ein lebendes Zeichen und Wunder. Und wenn ich diese Stelle lebe, dann denke ich immer, Gott, lass mich doch bis ins hohe Alter Glauben haben und für Jesus kämpfen. Lass mich doch für sein Reich arbeiten, bis dass ich in die Grube falle. Ich will mich nicht zur Ruhe setzen, solange noch Land einzunehmen ist und Jesus mir die Kraft dazu gibt. Und ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, der schon jenseits meines Alters ist, lass dich neu von Gott gebrauchen. Gib nicht zu schnell auf. Denk nicht zu schnell, ja, jetzt bin ich in Pension, jetzt habe ich das, jetzt habe ich. Und außerdem, alles tut mir weh und alles ist schwierig und schwer und mühevoll. Da sagt er, so gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag, denn du hast es gehört, am selben Tag, dass dort die Amalekiter, die Anakiter wohnen. Und irgendwie, wo war ich jetzt? Da bin ich. Denn du hast gehört am selben Tag, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Was hat Gott Kaleb zugesagt? Gott hat direkt auch über ihn gesprochen. In 4. Mose 14, 24 heißt es, nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, denn den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen, während die Amalekiter und Kanaaniter in der Ebene wohnen bleiben. Sehr interessanter Vers. Ja, Kaleb bekommt, wird es einnehmen können. Kaleb hat es nie vergessen, was ihm Gott dazu gesagt hatte, und er stellt sich auf diese Verheißung. Wir haben gestern entschieden, als Älteste, wir waren wieder zusammen, um die Prophetien der letzten paar Monate anzugucken. Und wir haben uns entschieden, wir müssen auch noch die alten Prophetien angucken, weil Gott hatte in den neuen Prophetien gesagt, vergesst das, was ihr schon gehört habt, nicht. Nehmt es mit rein. Und jetzt werden wir uns da nochmal drum kümmern. Aber wir haben ja schon gesagt, wir sind dran, darüber das auch konkreter zu machen, was daraus folgen soll. Denn wir wollen das, was Gott gesagt hat, festhalten. Ganz offensichtlich war Kaleb im Bergland. Wahrscheinlich in diesem Bergland, was er da gesehen hat. Und wo er gesagt hat, die fressen wir wie Fliegen. So, mehr oder weniger. Wie Brot fressen wir die Riesen, vor denen ihr Angst habt. Hat das Land gesehen, hat die Stadt gesehen und er sagt, das, genau das, was euch Bauchschmerzen gemacht hat, das, was euren Vätern die Angst eingetrieben hat, dieses Land mit diesen Leuten, das will ich haben. Und Kaleb sollte seinem Glauben entsprechend gewinnen und es einnehmen. Und es war so. Es geschah genau so. Während es von den restlichen Israeliten immer wieder heißt, die Israeliten vertrieben aber die Geschuriter und Maachiter nicht. Kapitel 14, 36. Die Jebusiter aber wohnten in Jerusalem und die Judäer konnten sie nicht vertreiben. Kapitel 16, 10. Und sie vertrieben die Kanaaniter nicht, die in Geser wohnten. Kapitel 17, 12. Doch die Söhne Manasse konnten diese Städte nicht erobern, sondern die Kanaaniter vermochten in diesem Lande zu bleiben. Da aber die Israeliten mächtig wurden, machten sie die Kanaaniter frontpflichtig, aber vertreiben konnten sie sie nicht. Es hört sich dramatisch an, immer wieder. Sie konnten sie nicht vertreiben. Was lesen wir von Kaleb? Kaleb aber, dem Sohn Jephunnes, wurde sein Teil gegeben, mitten unter den Judäern, wie der Herr dem Josua befahl, nämlich die Stadt des Arba, des Vaters Anaks, das ist Hebron. Also da wohnten die Riesen drin. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Anaks, Sheshai, Ahinam und Talmai. Und die Nachkommen Anaks. Ein deutlicher Unterschied, oder? Da heißt es, die konnten sie nicht vertreiben und da er vertrieb die Riesen. Was war der Unterschied? Warum hat Kaleb die Verheißung erlangt und warum die anderen nicht? Gott hat es in 4. Mose 14 ja gesagt. Es war ein anderer Geist in ihm. Nur wenig spricht das Alte Testament von diesem anderen Geist, aber es gibt zwei Leute, von denen es spricht. Zum Beispiel David. David spricht davon, dass er Gott bittet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und von Daniel heißt es, sagen die Heiden über ihn, Daniel in Babylonien, der Geist der Götter ist in ihm. Das war halt ihre Art, es zu beschreiben. Wir würden sagen, der Geist Gottes war in ihm oder auf ihm. Allen dreien, Kaleb und diesen zwei Männern, war gemeinsam, dass sie eine radikale Furchtlosigkeit an den Tag legten, wenn es um das Vertrauen in Gott ging. Dass Gott mit ihnen ist. Wenn Gott will, dann kann er mir diese Städte geben, auch wenn da die Riesen drin wohnen. Wo ist das Problem? Kaleb lebte auch vor, dass es nicht reicht, eine Verheißung zu empfangen und dann darauf zu warten, dass sie wahr wird. So zu Däumchen zu drehen, so, wenn Gott will, ja, dann kann er schon. Also ich warte einfach. Wir hatten das bei unserer Suche nach einem Gebäude. Da hatten wir Leute, die sagten, wenn Gott will, dann kann er uns ein Gebäude schenken. Ich meine, das wäre die tollste Geschichte gewesen. Gott lässt einfach ein Haus vom Himmel fallen. Wir müssen uns nicht krumm schaffen, keinen Glauben investieren, kein Geld investieren. Gott schenkt es uns einfach. Das wäre doch toll gewesen. Aber so funktioniert es nicht. Nicht mal bei den größten Wundern in der Bibel. Kaleb musste Hand anlegen. Und er vertreibt sie. Kalebs Geisteshaltung, seine innere Haltung, seine ganze Moral, seine Ethik, die hat sich in der Familie durchgesetzt. Er selber wendet diese Ethik an und sagt, als es darum ging, eine Nachbarstadt von Hebron zu erobern, da sagt er, Kapitel 15, 16, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Heute würden wir sagen, das ist so eine niederträchtige Frechheit, seine Tochter zu verschachern für eine Stadt. Das geht ja mal schon gar nicht, oder? Also das passt überhaupt nicht mehr ins heutige Weltbild, oder? Aber Kaleb wusste genau, was er wollte. Und er wusste genau, dass das, was er tat, auch etwas Gutes war für seine Frau. Für seine Tochter meine ich natürlich. Er wollte ein Mann für seine Tochter, der denselben Sinn, dieselbe Gesinnung hatte wie er selber. Und wir lesen, da eroberte Othniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs, und Kaleb gab ihm seine Tochter, Aksa. Othniel hat es erobert, Kirjat Sefer. Und wenn ihr dann Richter weiterlesen werdet nach Josua, dann werdet ihr feststellen, Othniel war einer der ersten Richter, die dem Volk Israel Rettung brachten. Hier wird ein Richter geboren. Hier wird ein Held geboren. Als Kaleb herausfordert, wer diese Stadt erobert, kriegt meine Tochter. Der braucht den Anreiz. Aber hier wurde ein Held geboren. Einer mit Herz. Warum Othniel, dass dieser Othniel zu seiner Tochter passte, lesen wir dann gleich danach. Da lesen wir nämlich, und es begab sich, dass sie, als sie zu ihm kam, beredete sie ihn, also Kaleb, Othniel, ja, es begab sich, als sie zu ihm kam, zu Othniel, beredete sie ihn, einen Acker zu fordern von ihrem Vater. Also sie wollte einen Acker mitnehmen aus des Vaters Besitz. Warum Othniel es nicht tat, wissen wir nicht. Dass er es nicht tat, wird aus Folgendem deutlich. Und sie stieg vom Esel, da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir eine Segensgabe, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben, gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen und die unteren Quellen mit dem Acker. Sie ist eine resolute Frau. Als ich so über diese Frau nachgedacht habe, wir haben neulich eine Serie geguckt, Deep Space Nine. Ich weiß nicht, wer diese Serie kennt. Wahrscheinlich nur wenige. Und da gibt es einen General Martok. Und der hat eine Frau. Und an diese Frau von General Martok musste ich denken, als die so herrisch daherkam, also als ich über die Axa nachgedacht habe, wie die zu ihrem Vater geht und sagt: Vater, es ist mir zu wenig, was du mir gegeben hast. Ich brauche mehr. Für mein Land brauche ich Wasser. Wenn daraus was werden soll, wenn ich einen Segen haben will und Segen sein soll, dann brauche ich Wasser. Und Kaleb gibt sie ihm, ihr. Was hast du für dein Leben für eine Vision? Axa hatte eine Vision. Othniel hatte eine Vision. Kaleb hatte eine Vision. Was ist deine Vision für dein Leben? Wir reden jetzt nicht über Visionen, sondern nur, hast du eine Vision? Hast du etwas, wofür du alles in die Waagschale wirfst? Auch im Alter noch? Annette? Ja. Ja. Wenn wir einen Schritt zurück machen in dieser Geschichte und uns fragen, ja, was hat denn diese Geschichte uns zu sagen? Im 21. Jahrhundert. Wir Christen erobern kein Land. Wir kämpfen gegen keine Riesen. Nehmen keine Städte ein. Oder vielleicht doch. Die Landnahme des Volkes Israel ist ein Bild auch für unser geistliches Leben. Wir können dieses Bild durchaus übertragen. Da ist dieses Land vor uns und einer hat dieses Land für uns freigemacht. Jesus hat die Macht des Feindes gebrochen am Kreuz von Golgatha. Er hat ihn seiner ganzen Macht beraubt. Der Feind kann nichts mehr tun. Dieses Land, was er uns erobert hat und was er für uns freigemacht hat, ist das Land des ewigen Lebens, was aber jetzt schon beginnt. Hier. Mit unserer Wiedergeburt. Wo wir das Geburtsrecht haben. Wir werden in diesem Land sein. Und wir sind der Außenposten dieses Landes. Jesus hat dieses Land im Handstreich. Ähnlich wie die zwei schnellen Feldzüge nach Süden und nach Norden, das Volk Israel gemeinsam geschafft hat. Aber es heißt dort, es starben mehr beim südlichen Feldzug, es starben mehr Menschen durch die Steine, die Gott vom Himmel fallen ließ, als durch die Krieger von Israel. Und hier bei Jesus ist es ganz sein Werk, ohne unser Dazutun. Jesus schafft den Weg frei durch seinen Tod und Auferstehung, wodurch er uns die Wiedergeburt zur Verfügung stellt. Wir ein neues Leben haben, was jetzt schon beginnt. Aber wie das Volk Israel, so auch wir. Wir stehen nun vor derselben Herausforderung wie das Volk Israel. Auch wir müssen jeder unser eigenes Land einnehmen. Jeder an seinem Platz. Und natürlich will Gott uns an seinem Leib zusammenfügen. So wie wir da bei der Karte gesehen haben, wie die zusammengefügt waren und ein Staatsgebilde irgendwann bilden sollten. Auch der neutestamentliche Josua. Jesus heißt ja Jehoshua und auf Hebräisch heißt Jesus heißt Josua Jehoshua, also die namensgleich. Der neutestamentliche Josua sagt auch: Jetzt nimm dein Land ein. hock nicht drum. Sei nicht damit zufrieden, dass du einfach jetzt Christ bist. Da liegt ein ganzes Land vor dir. Und zu diesem Land einnehmen gehören auch Kämpfe. Paulus spricht viel von Kampf und er spricht von der Waffenrüstung und vom Territorium, um das es geht. In 1. Timotheus 6, 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Auf dem Weg zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit unserem Gott, auf diesem Weg erleben wir Kämpfe. Es ist der Kampf des Glaubens und deshalb erfolgt dieser Kampf auch auf einer anderen Ebene. Deshalb sagt Paulus in Epheser 6, 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Warum brauchen wir diese Waffenrüstung? Weshalb brauchen wir überhaupt eine Rüstung, wenn wir doch auf einer anderen Ebene kämpfen? Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Damit ihr bestehen könnt. Es sind die Listen des Feindes Gottes und unseres Feindes, die uns zu Fall bringen wollen und die nicht zulassen wollen, dass wir unser ganzes Land einnehmen. Ja, so wie die Israeliten. Immer noch ein Stück Feinde im Land haben, immer noch ein Stück Sünde im Land haben, immer noch ein Stück Abhängigkeiten im Land haben, immer noch ein Stück Süchte im Land haben, die uns nicht frei sein lassen. Der nicht will, dass wir über unser ganzes Leben, unsere Gefühle, Gedanken, Handlungen und Beziehungen die Herrschaft ausüben. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Auch wenn der Feind Menschen zu seinen Instrumenten machen mag. Wir müssen den Verursacher dahinter erkennen. Wenn wir Christen im Kampf sind, dann nie, ich betone es nochmal, nie mit Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das sind unsere Gegner. Und das ist ein Punkt, der in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur wahrscheinlich der schwierigste im Evangelisieren überhaupt ist. Wir tun uns ja inzwischen schwer genug, den lebendigen, auferstandenen, für unsere Sünden gestorbenen Jesus zu bekennen. Zu bekennen, dass Gott ein Gott ist, der jenseits aller Schöpfung ist. Wie viel mehr fällt es uns schwer zu sagen, weißt du was, ich glaube nicht nur an Gott, ich glaube, dass es auch einen Teufel gibt und dass es Dämonen gibt. Ja, da fühlt man sich ja sowas von nackig und lächerlich. Was, du glaubst an Dämonen? Bist du ein Geisterjäger? Ein Ghostbuster? Lassen wir uns nicht einschüchtern. Diese Realität in unserem Kampf als den wirklichen Gegner zu sehen, das ist der wirkliche Gegner. Mit dem haben wir es zu tun. Der eine große Verschwörung angefangen hat im Himmel, die sich durchs Paradies durchzieht und auf dieser Erde sich massivst ausgewirkt haben. Das ist die größte Verschwörung, die es gibt. Eine Verschwörung gegen Gott. Und in die zieht er alles hinein. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Ja, dass ihr nicht nur es gerade so schafft, am Boden völlig zerstört seid, aber ihr habt geschafft zu widerstehen. Nein, dass ihr stehen könnt. Das heißt, man kann einen geistlichen Kampf nur mit geistlichen Mitteln führen und mit geistlichen Mitteln gewinnen. Ein Teil der Waffenrüstung ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Von diesem heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir können den Kampf nur gewinnen, wenn wir gegen den richtigen Gegner kämpfen, auf dem richtigen Schlachtfeld kämpfen und mit den richtigen Waffen kämpfen. Und das Dritte ist genauso wichtig wie alle anderen Punkte auch. Wenn das Schwert kraftlos wird, wenn es stumpf wird, wenn wir zulassen, dass es entwertet wird, dass es umgebogen wird und es die Spitze verliert, dann haben wir nichts, womit wir kämpfen können. Ein wichtiger Kampfplatz in unserem Leben überhaupt und der wichtigste überhaupt ist unser Herz. Aus unserem Herzen kommen Gedanken, gute und schlechte. Unsere Gedanken und in unserem Herzen sind oft Gefühle. Die Gefühle gebären Gedanken und die Gedanken gebären Taten. Das Wort Gottes hilft uns zu unterscheiden, zu trennen, Angriffe zu parieren und auch Angriffe auszuführen. Wenn das Wort Gottes in unserem Herz und Mund ist, können wir es im persönlichen Kampf anwenden. Und wir können mit dem Wort Gottes unterscheiden, welche Gedanken, die jetzt gerade meinen Kopf, mein Herz durchfluten. Was ist davon Gott, was ist davon mein eigenes Fleisch und was ist davon ist der Teufel? Weil wir einen Maßstab haben. Weil wir sagen können, dieser Gedanke kann nicht von Gott sein, den finde ich in seinem Wort nicht, weg damit. Dieser Gedanke, ich bin mir nicht so ganz sicher, es könnte Gott sein, es könnte aber auch mein eigenes Fleisch sein. Als ich neulich in meiner stillen Zeit über mich nachgrübeln ist immer so eine gefährliche Sache, da betete ich Folgendes. Jesus, ich kann dich nur immer wieder bitten, mache mich zum besten Eugen, der ich nach deinem Willen sein soll. Du hast mich aus einem Grund so gemacht, wie ich bin und wie ich ticke. Und manchmal verzweifelt man an sich selber und denkt, Gott, warum bin ich so? Warum denke ich so? Warum fühle ich so? Warum ist mein erster Gedanke immer der und nicht der? Und dann habe ich weiter gebetet. Aber zeige mir, wo Unerlöstes in mir ist, was mich noch unerlöst fühlen, unerlöst denken und unerlöst handeln lässt. Hilf mir, dagegen anzugehen. Was den Kampf in unserer Gedankenwelt und um unsere Gedankenwelt angeht, da sagt Gott, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte, sich überhöhte, sich großmachende Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und ich glaube, wir Männer, wir wissen, wovon wir reden, wenn wir sagen, da gibt es immer wieder die große Herausforderung, wegzuklicken, nicht hinzugucken. Und das ist dieses Gehorsam nehmen unter den, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Zu sagen, ich habe es Jesus versprochen, weg damit. Ich will es nicht sehen, ich soll es nicht sehen und ich werde es nicht sehen. Ihr Frauen mögt vielleicht andere Dinge haben, wo ihr Gehorsam lernen müsst, Gedanken unter den Gehorsam Christi bringen müsst. Welche Festungen gibt es in deinem Leben, die dich gefangen halten und dominieren? Welche Gedankengebäude stehen in deinem Leben und lassen dich nicht frei leben? Du denkst über dein Leben nach und du bist sofort an dem Punkt. Wie ein Magnet zieht es dich an. Was ist es? Geh es an. Das ist deine Festung. Das ist das, wo du die ganze Zeit letztendlich drumherum kreist. Lass nach der Predigt für dich beten und nimm im Gebet diese Festung und dieses Gedankengebäude, nimm ihnen die Macht. Ein weiterer Kampfplatz ist unser Fleisch, unser alter Mensch. Zum Kampf gegen die Regungen unseres Fleisches lesen wir in Römer 8, 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Du kannst heute rausgehen und kannst sagen, naja, hat man nichts gesagt. Ja, ist sowieso nicht mein Typ. Der ist immer irgendwie ein wenig so aggressiv drauf oder so. Naja, also, heute nicht. Heute mache ich mit dem, was ich gehört habe, nichts. Kannst fleischlich denken, kannst fleischlich handeln und rausgehen und sagen, vielleicht nächste Mal, wenn jemand anders predigt, der mir es für mich passender bringt, weil ich brauche es auf eine bestimmte Art und Weise und das war nicht so das, was mir gemäß ist. Und du wirst feststellen, du wirst es nie tun. Du wirst dem nicht nachgehen. Das ist unsere fleischliche Art. Wir können aber auch geistlich entscheiden, sagen, Gott hat deutlich geredet, er hat mich deutlich herausgefordert, egal aus welchem Mund es kam. Ich weiß, er hat zu mir geredet und jetzt will ich Nägel mit Köpfen machen. Und ich lasse diesen Tag nicht vergehen, bevor ich nicht mich von diesen Gedankengebäuden, von diesen Mächten, vor diesen Festungen, dass ich die nicht zerstört habe in meinem Leben. Wir können entweder dem Fleisch gehorchen oder dem neuen Geist in uns, den wir bei der Wiedergeburt empfangen haben, und wir können dem Heiligen Geist gehorchen, der bei der Wiedergeburt bzw. nach in diesen neuen Geist hineingekommen ist, uns gegeben wurde, uns zu helfen, mit Jesus zu leben. In Kolosser 3, 5 heißt es, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht. Und es kann mir keiner sagen, dass da nicht etwas drin ist, wo er nicht ein Problem mit hat. Keiner. Ich kenne mich. Ich weiß, wo ich meine Probleme habe. Und du weißt auch. Handle damit. Man könnte auch übersetzen, tötet nun eure irdischen Eigenschaften oder Merkmale. Ja, das sind irdische Dinge, die mit meinem Leib, mit meinem alten Menschen zu tun haben. Tötet sie, stecht sie ab, nehmt das Schwert des Geistes und stecht sie ab und sagt, du Habsucht, du hast nichts mehr in meinem Leben zu suchen. Du Unzucht, unzüchtige Gedanken, ich stech dich ab, du hast nichts mehr in meinem Leben verloren. Ich lasse dich nicht mehr zu. So radikal ist der Kampf gegen diese Dinge. Leute, wir können natürlich aus der Gnade leben. Wir können aus dem Sieg, den Jesus errungen hat, initial, wir können daraus leben und wir haben daraus die Kraft und die Macht, das zu tun. Aber Jesus sagt uns, jetzt gebrauch diese neue Natur, gebrauch die Kraft der Auferstehung in deinem Leben und lebe es. Wenn wir unser Land, unser Leben einnehmen wollen um darin zu herrschen, dann müssen wir jeden Bereich unter den Gehorsam Christi bringen und das geschieht im Kampf oder es geschieht gar nicht. Lass uns aufstehen. Ich will für uns beten. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft schöpfen müssen und von unserer eigenen Kraft abhängig sind. Ich danke dir, dass du uns durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft der Auferstehung, deine Auferstehung aus dem Grab, dass wir diese Kraft in unserem Leben haben dürfen und mit dieser Kraft leben dürfen. Aber Jesus, ich bitte dich darum, dass wir bewusster unser Leben führen, den Feind bewusster vor Augen haben, mit ihm leben, mit ihm rechnen, nicht als etwas Schrecken und Furcht einflößendem, aber einer Realität, die ständig uns zu Fall bringen will, wenn wir nicht aufmerksam sind, wenn wir nicht wach sind. Ich bitte dich, Jesus, dass du jeden Einzelnen heute hier neu wach machst, dass er nicht mehr sich einlullen lässt, sondern dass er wach ist und merkt, wo die Fallstricke des Feindes, wo die Listen sind. Ich bitte dich darum, dass da, wo wir festgestellt haben, dass Dinge in unserem Leben sind, die uns immer wieder dominieren, die unser Denken und Fühlen und dann auch unser Handeln dominieren. Jesus, ich bitte dich darum, dass du, wenn es nicht von dir ist, dann hilf uns, es aus unserem Leben rauszuschmeißen. Los davon zu werden, uns zu lösen und frei zu werden. Und in diesem befreiten Land, was du für uns eingenommen hast, wirklich unsere Heimstatt zu nehmen. Ich bitte dich um deine Hilfe, um deine Kraft, ganz neu. Und um den Gehorsam, dass wir geistlich handeln und nicht fleischlich. Dass wir den Tag nicht vergehen lassen, bevor wir nicht das getan haben, was du heute zu uns gesagt hast. Amen.